großartige Polarlichter nicht nur nördlich des Polarkreises, sondern auch bei uns in Deutschland. Wie macht man da eigentlich die besten Fotos von? Und vor allem, wie macht man Fotos davon, die hinterher auch noch halbwegs authentisch aussehen? Darüber reden wir heute in unserem Fotopodcast Lichtpirsch.
Reden wir über Fotografie. Ich bin Andreas Erdmann, Fotohändler und Fotograf.
Und mein Name ist Klaus-Peter Kappes, Fotograf und Journalist aus dem Sauerland. Herzlich willkommen zum Woll-Foto-Podcast Lichtpirsch. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was der Podcast eigentlich mit Wolle zu tun hat, dann klicken Sie doch mal auf die erste Folge. Da erklären wir das nämlich ausführlich.
In unserer heutigen Podcast-Folge sprechen wir über Polarlichtfotografie. Da ist die erste Frage an dich, Klaus-Peter. Du hast gesagt, du hast Polarlicht gesehen am 11.05.2024 im Sauerland. Wie war das?
Ja, also das war wirklich eins der ganz großen Polarlichterlebnisse meines Lebens. Ich bin ja seit 40 Jahren in Skandinavien unterwegs und habe so manche Polarlichtnacht da oben schon erlebt. Da waren auch tolle dabei. Aber das, was hier in Deutschland auf einmal zu sehen war, das, ja, es gab vielleicht ein, zwei bessere, aber das gehört schon in die ganz, ganz, ganz große Klasse. Das war irgendwie nachmittags, kriegte ich von Freunden aus Jena einen Anruf. Mensch, hast du schon gehört? Es soll diese Nacht in Deutschland tolles Polarlicht geben. Und habe ich erst gar nicht so richtig geglaubt. Dachte, naja, ja gut, also das wird wieder irgendwas, dass man einen da auf der Kamera sieht, aber echt zum Angucken. Hm. Und das Wetter war aber gut. Und als ich dann noch eben auf die Polarlichtvorhersage technisch geguckt habe und sah, es geht also gewaltig nach oben, alle Daten, bin ich von hier aus dem schönen Oberkirchen am Fuße des Kahlen Astens raufgefahren auf eine Höhe, die nennt sich Großes Bildchen. Und von dort aus hat man nach Norden freie Sicht. Und kaum stand ich da, da ging eine Farbshow am Himmel los, wie ich sie wirklich ganz, ganz selten gesehen habe. Und es ging über Stunden, also sicherlich so bis 3 Uhr habe ich dann da gestanden. Letztlich hatte ich, glaube ich, 4 oder 5 Kameras nebeneinander da an der Straße stehen. Ab und zu kam mal einer vorbeigefahren und dachte wahrscheinlich mitten in der Nacht eine Radarfalle oder was ist da eigentlich los? Und es war grandios und das Entscheidende dabei war, dass man wirklich auch mit dem bloßen Auge was sehen konnte. Dann habe ich noch Freunde angerufen, die lagen natürlich längst im Bett. Es war irgendwie so 1 Uhr in der Nacht. Also, was willst du denn? Ja, sag ich, raus müsst ihr, raus, es gibt Polarlicht. Was, wie? Ja, raus. Und erstmal so ein bisschen Brummel, Brummel. Und hinterher waren sie hellauf begeistert. Und das war wirklich ein Erlebnis, was man, glaube ich, seinen Lebtag nicht vergisst.
Finde ich schon spannend. Also Polarlicht in Deutschland, ich kenne es von Erzählungen, gesehen habe ich leider noch nie. Ich war schon mehrfach im Norden unterwegs, habe dort versucht, Polarlicht zu fotografieren, war es meist nicht ganz so der Bringer. Aber das bringt uns mal zur Frage, wie entsteht überhaupt Polarlicht?
Ja, also Polarlicht, das ist im Grunde etwas, was von der Sonne abhängt. Also die Sonne, die hat ja gelegentlich Sonnenflecken und in den Phasen, in denen sie viele Flecken hat, bläst sie auch in Rahmen viele Protuberanzen ins Weltall. Das ist im Grunde nichts anderes als radioaktive Strahlung, also geladene Elementarteilchen. Und das ist alle 11 Jahre besonders intensiv. Und gerade im Augenblick haben wir so eine Phase, wo die Sonne halt außerordentlich aktiv ist und ganz besonders viele Elementarteilchen so ins Weltall hineinpustet. Und wenn das dann in Richtung Erde geht, dann wäre das eigentlich für alles Leben auf der Erde tödlich. Aber wir sind fast wie so ein bisschen Raumschiff Enterprise. Wir haben Schutzschilde und das ist unser Magnetfeld. An dem Magnetfeld prallen diese Teilchen, weil sie ja elektrisch geladen sind, prallen sie an dem Magnetfeld weitgehend ab, sausen also an der Erde vorbei. Nur ein kleiner Teil wird in einem relativ komplexen Prozess, also da bildet sich im Grunde hinten im Windschatten der Erde sozusagen, da bildet sich ein Plasma, da ist so ein Wirbel, wo die Elementarteilchen dann ein bisschen langsamer unterwegs sind und von da aus wird dann plötzlich das doch angesaugt vom Magnetfeld. Dann kehrt sich also der Effekt um und das Magnetfeld zieht einen kleinen Teil der hinter der Erde wirbelnden langsameren Elementarteilchen zu den beiden Polen hin, zu Nord- und Südpol. Dort treffen die Elementarteilchen dann auf die Gase der Erdatmosphäre und dann regen sie die Gase der Erdatmosphäre zum Leuchten an. Also im Grunde kann man sagen, das ist etwas Ähnliches wie in der Neonröhre. Also bei uns in der Neonröhre, in der Küche, wenn man einen Lichtschalter ansteckt, dann werden auch geladene Elementarteilchen, nämlich Elektronen, in das Gas reingeschossen und es fängt an zu leuchten. Und nichts anderes passiert in der Atmosphäre, wenn halt diese Elementarteilchen auf die Atmosphäre treffen. Allerdings nicht genau am Pol, sondern dieser Leuchteffekt, der wird in einem Gürtel rund um Nord- und Südpol sichtbar. Und in Europa führt dieser Polarlichtgürtel von Island über Norwegen, ungefähr auf Höhe von Tromsø ist so der Schwerpunkt, dann Kautokeino, Kirkenes und dann nördlich von Russland geht es dann weiter. Also da ist dieser Polarlichtgürtel und in diesem Gürtel sehen wir dann eben das Leuchten der Gase der Erdatmosphäre. Da ist zum Beispiel der Sauerstoff, der in relativ geringer Höhe, also so 200 Kilometer Höhe, grün leuchtet, in größerer Höhe leuchtet er rot. Dann haben wir natürlich noch andere Gase in der Erdatmosphäre, Stickstoff zum Beispiel, der leuchtet violett. Und auch die Spurengase können noch dazukommen und so bekommt man in der Regel zunächst mal ein grünes Leuchten, das ist so das häufigste. Dann kommt vielleicht ein bisschen Rot, ein bisschen Violett dazu. Und wenn alle Farben da sind, dann ist also wirklich die ganz, ganz große Lichtshow da.
Das ist ja hochspannend. Also ich denke, wir müssen ja auch mal klären, wie wir Polarlicht überhaupt fotografieren können. Ich kann ja zum einen das Polarlicht ja nicht immer mit dem bloßen Auge erkennen. Ich ab und zu sehe es ja nicht ganz richtig, obwohl es eben vorhanden ist. Also was muss auch gegeben sein, um Polarlicht fotografieren zu können?
Naja, also zum einen muss es dunkel sein. Also das leuchtet zwar intensiv, aber längst nicht so hell, dass es tagsüber irgendwie zu sehen wäre. Also es muss also zumindest mal eine ziemlich fortgeschrittene Dämmerung da sein. Am besten ist es zappenduster. Damit fällt eigentlich die Zeit der Mitternachtssonne in Skandinavien schon mal aus. Also nördlich in Skandinavien ist ja halt so die beste Region, wo man am wahrscheinlichsten Polarlicht sieht. Hier bei uns in Deutschland, was ich eben beschrieben habe, ist eher die große Ausnahme. Also man fährt am besten in eine Region, wo man gut Polarlicht sehen kann. Man fährt in einer Zeit, in der es da dunkel genug wird in der Nacht. Das heißt so von Ende August bis Anfang April. Das ist so die Zeit. Also man kann durchaus im September, Oktober genauso gut Polarlicht sehen wie in der Weihnachtszeit und genauso gut wie im März. Und ja, also dann, man muss an der richtigen Stelle sein, man muss bei der Dunkelheit da sein und ganz wichtig, das ist eigentlich das Allerwichtigste überhaupt, dann, es muss ein klarer Himmel da sein. Die Wolken sind halt unterhalb des Polarlichtes und wenn die wie ein Vorhang das alles zumachen, ist halt nichts zu sehen. Und da muss man eine Menge Hirnschmalz rein investieren, wo man denn hinreist, wenn das Polarlicht ein wichtiges Thema ist, sich genau zu überlegen, wie wahrscheinlich ist denn da Bewölkung? Das ist in Skandinavien tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und da muss man halt gucken, dass man da am richtigen Platz ist. Ja, und wenn dann auch noch eine hohe Polarlichtaktivität da ist, was eben jetzt im Augenblick gegeben ist, und das wird auch noch so die nächsten zwei Jahre, sagen wir so bis 2027, ist mit hoher Aktivität zu rechnen. Und bei so einem Maximum, wie wir es zurzeit erleben, also viele Sonnenflecken sind da, dann ist die Wahrscheinlichkeit, Polarlicht zu sehen, eben besonders hoch, sodass man sagen kann, ich habe eine Nacht, in der keine Wolken da sind, da werde ich auch hochwahrscheinlich zumindest irgendwas sehen.
Ja, das mit den Wolken ist so ein Ding. Also ich war schon zweimal auf den Lofoten, immer Anfang März, eigentlich eine gute Zeit. Und Polarlicht war ja auch gegeben, aber eben nicht bei uns, weil wir hatten eben Wolken jedes Mal. Und das war dann das schwer zu sehen. Also wir hatten echt Pech. Aber was mich auch noch interessieren würde, wie erfahre ich, dass es Polarlicht gibt, kann ich mich in irgendeiner Form vorinformieren? Gibt es eine Möglichkeit, gibt es Hilfsmittel? Also früher war es ein Space Weather von der NASA eine Seite, die interessant war, aber es gibt aber auch Apps zu dem Thema. Kannst du da eine empfehlen?
Ja, also ich benutze eine, die heißt Aurora Now. Da werden wir in den Shownotes mal einen Link zu irgendwie unterbringen. Die ist ein bisschen technisch, aber sehr informativ, finde ich. Also zum einen gibt es ja so einen Index, den nennt man den KP-Faktor, der wird immer besonders gerne genutzt als Vorhersage. Da gibt es so ein bisschen die Wahrscheinlichkeit an, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man was zu sehen bekommt. Es gibt ein paar andere Kennzahlen, also die unterschiedlichen Polarlicht-Cracks haben da so ihre eigenen Werte und Tabellen, auf die sie gucken. Aber das Gängigste ist wahrscheinlich dieser KP-Faktor, der ja, also sagen wir mal, ab einer Zahl von 2 fängt es an, interessant zu werden. 3, 4, 5 ist dann schon toll. 6, 7 ist gigantisch gut. Also das ist schon mal eine gute Sache. Den kann man so ein, zwei, vielleicht drei Tage im Vorhinein kann man das voraussagen. Alles, was länger als drei Tage im Vorhinein ist, das ist eher Kaffeesatzleserei, weil, oder reine Statistik, weil erst wenn auf der Sonne eine Explosion stattgefunden hat, also so eine Protuberanz da war, dann kann man, und man merkt, okay, die fliegt jetzt ungefähr Richtung Erde, diese Wolke aus Elementarteilchen, dann kann man sagen, ja, jetzt wird vermutlich was sein. Also man darf keine langfristige Prognose erwarten. Da ist wirklich eine reine statistische Berechnung für die langfristige Prognose. Kurzfristig, sagen wir mal so zwei Tage im Vorhinein, das ist relativ stabil in dieser App dann zu finden. Das wird auch grafisch aufgewertet. Da sieht man dann so ein Bild, das zeigt die Erdkugel von Norden und von Süden, also genau der Blick aus der Satellitenperspektive auf den Pol, und um den Pol herum wird dann meistens in Grün, wenn es noch mehr wird, in Rot und Gelb, eben markiert, in welchen Regionen man zu diesem betreffenden Zeitpunkt vermutlich in nächster Zeit Polarlicht sehen kann. Aber man muss sagen, das ist alles unsicherer als die Wettervorhersage. Also Wettervorhersage hat eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit als das. Aber es gibt einem zumindest schon mal so eine ungefähre Marschrichtung, ob es sich lohnt, ins Kalte rauszugehen oder nicht.
Also bei uns hatten wir die App Polarlicht im Einsatz. Auch da habe ich eben diesen KP-Index, den ich sehen kann. Was ich ja als für mich als nicht als erfahrener Polarlichtfotografen schon mal ganz, ganz gute Grundinformationen bringt. Was ich auch ganz spannend fand bei dieser App, ist, dass ich eben schauen kann, welchen Orten eben diese Wahrscheinlichkeit am ehesten gegeben ist. Bin ich überhaupt in der Region, wo ich das überhaupt sehen kann? Was aber leider keine App liefert, ist der Wolkenschieber. Also der hat leider immer gefehlt, und somit hatte ich jetzt persönlich eine wenig Polarlichterfahrung oder Möglichkeiten zu fotografieren. Für mich ganz frustrierend war, als wir auf den Lofoten waren, in der Kälte gestanden sind, dachten, okay, hier, Möglichkeit ist gegeben. Ich habe nachher dann eine Info bekommen auf Rügen, die hatte Webcam was fotografiert mit Polarlicht, und die Bilder waren besser als das, was ich auf den Lofoten aufnehmen konnte. War für mich frustrierend. Also wir hatten jetzt die Wahl des richtigen Standards, gibt es da also zwei, drei Punkte, was Sinn macht oder was wichtig ist, wenn ich Polarlicht fotografieren möchte. Da hast du ein paar Tipps zu dem Thema, was wichtig wäre.
Ja, also einmal muss man erstmal eine Schwierigkeit noch bedenken, die oft zu Frustration und Enttäuschung führt. Das ist eine Sache mit unserem Auge. Also man sollte wirklich bedenken, dass man Polarlicht mit bloßem Auge oft nur schwarz-weiß sieht. Die Kamera sieht's bunt und das Auge sieht's schwarz-weiß. Und da muss man sagen, die Kamera zeigt die Realität. Unser Auge täuscht uns. Das liegt am Aufbau unserer Netzhaut. Wir haben auf der Netzhaut zwei verschiedene Arten von Sinneszellen. Das sind die Stäbchen und die Zapfen. Und die Stäbchen, das sind so unsere Nachtsichtgeräte. Da kann man ganz toll bei sehr wenig Licht was sehen. Aber die können halt leider überhaupt keine Farben unterscheiden. Deswegen sagt man ja auch, in der Nacht sind alle Katzen grau. Und die Zapfen auf der Netzhaut, die können Farben unterscheiden. Und erst wenn das Licht etwas stärker wird, werden die aber überhaupt aktiv. Das heißt, ein schwaches Polarlicht sieht man in der Regel schwarz-weiß. Erst wenn es stärker anfängt zu leuchten, sieht man die Farben, die vorher genau so schon da sind. Nur unsere Netzhaut, die Zellen auf der Netzhaut bringen diese Farbe halt nicht rüber. Sodass wir häufig, also wenn man das so anfängt, man überlegt, Mensch, ist das jetzt eine Wolke, ist das Polarlicht, was ist denn da oben los? Dann macht man halt mit der Kamera eine Testaufnahme. Wenn es grün ist, ist es Polarlicht. Wenn es grau ist, ist es dann wohl doch eher eine Wolke gewesen. Und das ist halt ein Punkt, den muss man bedenken, dass viele Polarlichter einem mit bloßem Auge nur schwarz-weiß entgegenkommen. Also das ist so der erste Punkt, wo man gucken muss. Ja, ansonsten Wahl des richtigen Standortes ist natürlich schon wichtig. Also man sollte halt nach Möglichkeit, also gerade wenn man in Deutschland Polarlicht gucken will, muss man nach Norden gucken, weil das ist auf jeden Fall, wenn es nicht ganz extrem wird, ist es vielleicht nochmal über uns, aber normal ist es am nördlichen Himmel. In der Umgebung sollte halt möglichst wenig Lichtverschmutzung sein, also kein Ort in der Nähe. Vor allem dann, wenn so ein bisschen Dunst noch in der Luft drin ist, ist halt Licht, das aus einem Ort kommt, total blöd. Gibt dann irgendwie so eine orange Lichtkuppel, und das kann sehr schnell das Polarlicht überstrahlen. Also je dunkler das Umfeld, desto besser überhaupt. Ja, und dann, wenn man Polarlicht fotografieren will, muss man, denke ich, auch immer so ein bisschen an die Bildgestaltung denken. Also viele richten einfach die Kamera in den Himmel und sagen, ja, ich bin froh, wenn da irgendein grüner Matsche drauf ist. Ich finde, man sollte, gerade wenn man fotografieren will, ein bisschen mehr Anspruch an sein Bild haben und sagen, ja gut, so ein Polarlichtbild ist ja letztlich auch ein Landschaftsbild. Da sollte auch ein bisschen das Umfeld zu sehen. Man sollte auch ein bisschen was von der Landschaft, also hier zumindest mal so ein paar Sauerländer Hügel und Bäume oder in Lappland oben, also wenn man auf den Lofoten ist, ein paar felsige Berge im Vordergrund oder Wasser. Ne, Wasser, in dem sich Polarlicht spiegelt, ist natürlich super. Oder da, wo ich immer gern hinfahre, in Zentrallappland, da ist es halt dann die verschneite Landschaft, ein verschneiter Baum, irgendwie sowas. Dass deswegen ein bisschen Vordergrund da ist, finde ich auch wichtig.
Prima. Also insofern haben wir dann die Grundregeln der Fotografie hier auch. Wir brauchen auch ein bisschen Ausrüstung, um das Ganze machen zu können. Also Stativ ist ja unweigerlich erforderlich. Beim Stativ, denke ich, braucht man mal ein stabiles Stativ, das ruhig steht. Ansonsten sind die Anforderungen beim Stativ nicht ganz so hoch. Was braucht man ansonsten noch?
Zum Thema Stativ gibt es einen Punkt noch zu sagen. Nach meiner Erfahrung ist der schwächste Glied in der Kette tatsächlich immer die Schnellwechselplatte, also diese kleine Adapterplatte, die man unter die Kamera drunter schraubt. Viele kommen raus zum Polarlichtfotografieren, haben das Stativ mit der Adapterplatte oben drauf und fangen dann draußen in der Kälte, in der Dunkelheit erst an, die Adapterplatte zu montieren. Und das ist ein großer Fehler. Also man sollte unbedingt die Schnellwechselplatte schon drinnen vorbereiten. Also wenn ich weiß, heute Abend könnte vielleicht Polarlicht kommen, dann sollte man eigentlich drinnen im Warmen, im Hellen die Kamera schon aufs Stativ montieren. Diese Adapterplatte, die Schnellwechselplatte wirklich fest unter die Kamera schrauben. Denn wenn irgendwas wackelt, ist es fast immer genau diese Stelle, dass diese Platte irgendwie nicht ganz verdrehsicher unter der Kamera angebracht ist. Man darf wirklich da kein Spiel mehr haben. Man darf nicht die Platte unter der Kamera drehen können. Und man muss üben, das wirklich auch auf die Kamera zu montieren. Und am einfachsten ist es nach meiner Erfahrung, man macht das drinnen im Hotelzimmer oder in der Hütte mit Licht, montiert die Kamera auf das Stativ, lässt die an der Eingangstür stehen und wenn es dann heißt, Mensch, raus zum Polarlicht, dann schnappt man einfach Kamera mit Stativ drauf und rennt mit der Konstruktion raus, dass man diese Verschraubung draußen nicht mehr machen muss. Also das ist, denke ich, beim Stativ mit das Wichtigste, dass man bedenken muss, dass das auch wirklich immer stabil bleibt. So, dann der andere Punkt ist natürlich das Objektiv. Und da muss man jetzt mal gucken, naja, also das Polarlicht, wenn man dicht genug dran ist, dass es wirklich lohnt, das zu fotografieren, also wenn es nicht nur irgendwie so knapp im Horizont dahin vegetiert, dann ist das ein Phänomen, das viel Himmel ausfüllt, vielleicht sogar den gesamten Himmel, sodass auf jeden Fall ein Weitwinkelobjektiv angesagt ist. Und zwar nach Möglichkeit ein lichtstarkes, also mit einer hohen Anfangsöffnung, wo ich die Blende weit aufmachen kann. Also mal mindestens 2,8. Wenn ich was habe, was da drunter ist, um 2,0, 1,8, irgendwie sowas in der Richtung, ist es natürlich nochmal um eine Klasse besser. Es darf sogar in manchen Fällen ein Fischauge sein. Es gibt immer wieder Polarlichter, die wirklich den ganzen Himmel rund um einen herum ausfüllen und dann von oben genau aus dem Zenit so Lichtstrahlen, als ob man unter einer Glaskuppel steht und da kippt einer oben einen Farbtopf drüber aus und dann so wutsch läuft das so in Strahlen in alle Richtungen vom Himmel runter. Das ist was, da brauche ich dann ein Fischaugenobjektiv, aber zumindest ein starkes Weitwinkel, also sagen wir mal 20 mm, 15 mm, 12 mm, immer jetzt aufs Vollformat gerechnet. Das wäre schon eine kluge Sache.
Klaus-Peter, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir erstmal erklären, was ein lichtstarkes Objektiv ist und woran man es erkennt. Auf den Objektiven finden wir ja verschiedene Angaben. Zum einen steht da die Brennweite auf dem Objektiv, meistens in Millimeter angegeben, manchmal sogar das Millimeter dahinter steht. Die zweite wichtige Angabe ist eben die Lichtstärke des Objektives. Die werden oftmals in Kombination angegeben. Dann finden wir auf den Objektiven oftmals auch Herstellerbezeichnungen, ob das Objektiv einen Stabilisator hat, all dieses. Das interessiert uns an dieser Stelle aber mal nicht. Es geht erstmal um diese Lichtstärke, woran erkenne ich es. Ich habe jetzt, wie gesagt, diese Brennweitenangabe. Da steht dann bei Sony beispielsweise, steht dann die Lichtstärke zuerst 4. Beispielsweise beim Objektiv mit 24 bis 105 mm steht 4/24 bis 105. Bei anderen Herstellern steht dann die Brennweite mit einer Millimeterangabe, dass ich 24 bis 105 mm habe. Dann kann durchaus die Blende dran stehen, dass ich 1:4,0 beispielsweise, oder ich habe dann die Angabe f/4, all das sind dann eben diese Blendenangaben. Grundsätzlich funktioniert die Blende ja wie die Pupille vom Auge. Wenn ich die Pupille wenn sich die Pupille weiter öffnet. Wenn ich im Dunkeln unterwegs bin, fällt mehr Licht ein. Wenn ich die Pupille, etwas schließt, sprich wenn ich im Hellen unterwegs bin, dann fällt etwas weniger Licht ein. Die gleiche Funktionsweise ist bei der Blende. Nur, dass ich eben diese etwas irritierenden Angaben habe, dass wenn die Blende ganz geöffnet ist, habe ich eine kleine Zahl, also eine kleine Blendenzahl. Und wenn die Blende ganz geöffnet ist, habe ich eine große Blendenzahl. Das liegt daran, dass von Haus aus eigentlich die Blende, die Blendenangabe ein Bruchwert ist. Deswegen auch diese Schrägstichangabe. Die Blende kann mich errechnen, indem ich, also sprich den Blendendurchmesser, der wird errechnet, die Brennweite durch die Blendenöffnung, das ist dann der Blendendurchmesser und das ist das, was eben auf dem Objektiv draufsteht. Für die Blenden gibt es dann eine sogenannte Blendenreihe, eine Standardblendenreihe, die beginnt bei 1,4, 2,0, 2,8 und so weiter bis Blende 16. Das ist grundsätzlich dann so, dass wenn die Blende weiter geöffnet wird, fällt immer die doppelte Menge an Licht ein. Beispielsweise, wenn ich Blende 8 eingestellt habe, ich öffne dann die Blende auf 5,6, dann habe ich die doppelte Lichtmenge, die einfällt auf den Sensor. Das heißt, dass ich deutlich mehr Licht eben reinbekomme. Und beim lichtstarken Objektiv habe ich dann eben das, was du, Klaus-Peter, vorhin schon gesagt hast, eine Blende von 2,0 oder 2,8 oder 1,4, das sind dann diese lichtstarken Objektive. Das ist das, was immer auf den Objektiven draufsteht als maximale Blendenöffnung, sprich, soweit kann ich die Blende überhaupt öffnen, so dann dementsprechend viel Licht kommt dann nach auf dem Sensor an.
Wenn das alles zu technisch ist, der kann sich vielleicht merken, die Zahlen auf dem Objektiv sollten so klein wie möglich sein. Möglichst wenig Millimeter und auch die zweite Zahl, die da angegeben ist, sollte so klein wie möglich sein. Mindestens 2,8, besser kleiner.
Ich habe eine relativ lange Belichtungszeit in dem Moment. Macht ja sicherlich einen Fernauslöser oder einen Selbstauslöser Sinn in dem Moment. Was für Belichtungszeiten sind da eigentlich sinnvoll?
Ja, also Polarlicht ist halt extrem unterschiedlich in seiner Helligkeit und man kann es nicht gescheit messen und es ändert sich auch sehr schnell. Also da ist also wirklich Versuch und Irrtum angesagt und man macht ein Bild. Also man muss alle Belichtungsparameter von Hand einstellen. Blende heißt so auf wie irgend möglich, auf jeden Fall so viel Licht reinlassen wie geht. Bei der Belichtungszeit ist es halt so, man kommt auf jeden Fall auf mehrere Sekunden und Polarlicht bewegt sich, wie gesagt, nur hat das den Vorteil, je heller es ist, desto schneller bewegt es sich. Andersrum, je schneller es sich bewegt, desto heller ist es auch. Das heißt, man kann dann auch leichter zu kürzeren Zeiten kommen. Wenn man die feinen Strukturen vom Polarlicht, diese Strahlen wirklich abbilden will, dann ist 3 Sekunden die Obergrenze schon. Also eher 2 bis 3 Sekunden. Wenn man einfach nur die Farbe darstellen will, ist man sehr häufig bei 10 oder 15 Sekunden, so bei einem schwächeren Polarlicht. Aber man muss wissen, wenn man die 3 Sekunden überschreitet, ist man halt relativ schnell schon dabei, dass man halt wirklich nur noch eine farbige Wolke hat, aber eben nicht mehr die Strukturen, je nachdem, wie schnell die sich bewegen. Kann auch sein, man hat Glück, es gibt scharfe Strukturen und die stehen für mehrere Minuten unverändert. Dann kann man natürlich auch mit der 10-Sekunden-Belichtung noch Strukturen bekommen, aber das ist halt immer so ein bisschen Glücksspiel, sodass man letztlich halt, also Blende soweit auf, Zeit eben, je nachdem will ich Strukturen, will ich keine Strukturen, auf irgendeine bestimmte Zeit, 2, 3 oder 10 Sekunden einstellt. So, und die eigentliche Belichtungseinstellung, die muss man dann über die ISO-Zahl machen. Und da ist natürlich der Punkt, je höher ich die ISO-Zahl einstelle, desto mehr rauscht. Logisch. Und irgendein Tod muss man aber sterben. Also oft ist es halt wirklich dann so eine Abwägung zwischen Unschärfe durch Rauschen und Unschärfe durch Bewegung. Also was ist das Bessere? Das muss man abwägen, muss es ausprobieren, muss das Ergebnis sich auf seinem Display angucken. Und dabei eine Sache bedenken, wir stehen in einem extrem dunklen Umfeld, unsere Augen, also die Iris in unseren Augen ist weit geöffnet, das heißt, das Display auf unserer Kamera erscheint uns heller, als es im Alltag normalerweise ist. Also wenn ein Bild vom Polarlicht auf dem Display nachts schick ausschaut, ist das Polarlicht in der Regel unterbelichtet. Es sollte also tatsächlich sogar auf dem Display etwas heller aussehen, als wir es hinterher haben wollen, dann ist es meistens richtig.
Spannend. Also insofern, der Fernauslöser, Selbstauslöser auf jeden Fall zwingend erforderlich. Ich habe ja auch nur die Option, je nachdem, die Kamera über eine Fernbedienung über das Handy zu steuern, also indem ich über eine entsprechende Kamera-App habe allerdings ja immer das Problem, dass ich in der Kälte unterwegs bin, mein Akku ist je nachdem nicht ganz so lange halten. Das gilt auch fürs Handy. Also insofern bitte beachten, hier entweder die Powerbank noch einzupacken oder einfach eine entsprechende Stromversorgung. Aber es gibt auch noch andere nützliche Dinge, die wir dabei haben sollten. Ich denke, ein paar vernünftige Handschuhe sind auf jeden Fall erforderlich. Was ist denn so noch so Punkte, wo du sagst, hier, die sollte man auf jeden Fall dabei haben, damit ich mich auch über 2-3 Stunden oder länger da einigermaßen wohlfühle, dass ich auch wirklich in der Lage bin, die Bilder zu machen?
Also ich habe immer gleich mehrere Ersatzakkus dabei. Und die habe ich in der innersten Jackentasche. Also nicht außen in der Tasche, nicht im Fotorucksack, nicht außen in der Außentasche meiner Jacke, sondern ganz innen in den Klamotten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Akkus halt sehr schnell dann als leer angezeigt werden. Wenn ich dann aber einen vermeintlich leeren Akku aus der Kamera rausnehme, tue den wieder innen in die Klamotten rein, wärme den mit dem Körper auf, da geht der nochmal. Also ich kann, wenn ich, sagen wir mal, 2 Ersatzakkus, also insgesamt mit 3 Akkus unterwegs bin, da kann ich mehrere Stunden fotografieren und die immer rotieren lassen. Das klappt eigentlich wunderbar. Also das ist einmal der Punkt. Dann brauche ich, ja, also Handschuhe sind ganz wichtig und echt blöd sind die Handschuhe, wo man oben die Fingerkuppen so abklappen kann, was einem gerne als Fotografenhandschuh für den Winter empfohlen wird. Also bei den Temperaturen, die wir da oben haben, wird die Kamera richtig kalt. Die ist dann irgendwie minus 10, minus 20 Grad und wenn ich dann mit bloßen Fingern die anfasse, bleibt einfach meine Haut an der Kamera kleben. Dazu vielleicht ein kleines Anekdötchen. Ich habe einmal durch den Sucher geguckt beim Polarlicht fotografieren und eine Weile durch den Sucher geguckt und habe mich dann gewundert, als ich wieder vom Sucher weggegangen bin, dass die Kamera hinter mir herkam und mir entgegengefallen kam. Und dachte ich, na nu, das Display ist ja hinten irgendwie verschmutzt, da klebt ja irgendwas drauf. Hinterher stellte ich fest, das war meine Nasenspitze. Die war nämlich, während ich durch den Sucher guckte, richtig schön festgefroren hinten am Display. Auch total durch die Kälte betäubt. Ich habe nichts gemerkt und hatte dann richtig schon blutigen Hautflatschen hinten dran hängen. Und für den ganzen Rest der Reise wurde ich dann von allen Reiseteilnehmern nur noch Rudolf genannt. Also Vorsicht, nicht mit bloßen Fingern an irgendwas dranpacken, was aus Metall ist. Ganz wichtig. Und kalte Füße sind auch eine ganz blöde Angelegenheit. Also entweder richtig warme Schuhe anziehen und wer richtig zu kalten Füßen neigt, da gibt's tatsächlich so mit Powerbank beheizte Fußeinlegesohlen. Das ist gar nicht so doof. Und für die Hände vielleicht auch so Handwärmer, den man in die Tasche tun kann, ist klasse. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, Mensch, die Kameras werden richtig kalt. Da fragt man sich, was macht denn das eigentlich mit der Kamera? Also der Kamera selber macht das herzlich wenig, dem Akku schadet's. Bei der Kamera wird's dann ungemütlich, wenn es wieder wärmer wird. Da gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Also einmal, wenn ich fertig bin mit Fotografieren, gehe ich ja wieder ins Haus. Und die Kamera hat, sagen wir mal, 20 Grad minus. Innen drin ist es warm. Und in warme Luft ist auch immer feuchter. Und sämtliche Feuchtigkeit sagt dann sofort, juhu, da ist ein Punkt, wo ich mal richtig schön zu Eis werden kann. Das geht auf die Kamera drauf, es geht in die Kamera rein. Also wenn ich mit einer 20 Grad kalten Kamera in einen normalen Innenraum komme, dann habe ich einen Eisblock und habe ein richtig großes Risiko, dass Feuchtigkeit mal ins Objektiv reinkommt. Ganz blöd. Deswegen meine Empfehlung, immer eine Plastiktüte noch mitzunehmen. Einfach die Kamera in die Plastiktüte rein. Das muss nicht völlig luftdicht sein. Das muss nur irgendwie so halbwegs dicht. Man wickelt die so ein bisschen dann da drum. Und dann geht die ganze Feuchtigkeit außen auf die Plastiktüte. Und wenn die dann da wieder runtergetropft ist, die Feuchtigkeit, dann kann man entspannt seine Kamera aus der Tüte rausnehmen, ist dann relativ sicher, dass keine Feuchtigkeit ins Gehäuse eindringt. Also das, Plastiktüte finde ich wichtig. Gut, wenn man dann noch so ein bisschen mehr an Ausrüstung denken möchte, es kann halt tatsächlich auch mal sein, man steht draußen mehrere Stunden und die Temperatur da ändert sich. Es kommt mal andere Luftströmung. Das ist also gerade in der skandinavischen Nacht durchaus möglich. Wenn die Temperatur dann steigt, das kann zum Beispiel aufziehende Bewölkung sein. Sobald Bewölkung aufzieht, wird es um ein paar Grad wärmer und dann erlebe ich tatsächlich draußen schon das, was ich gerade beschrieben habe, dass nämlich plötzlich sich Eis auf dem Objektiv und vor allem auch auf der Frontlinse bildet. Und das ist dann wie so ein Diffusor. Also dann habe ich nur noch Matsche auf dem Bild. Wenn ich das verhindern will, da gibt es so Wärmepacks, die kann man um das Objektiv rummachen. Und viele denken, was ist das denn für ein Spielkram? Aber tatsächlich, wenn man sehr lange draußen steht und solche Temperaturveränderungen kommen, kann das auch mal hilfreich sein.
Finde ich eine spannende Lösung. Also zu den Handschuhen war meine Erfahrung an für sich, dass es durchaus sinnvoll sein kann, zwei Paar Handschuhe zu benutzen, ein paar Fingerhandschuhe und vielleicht ein Fäustling oben drüber. Gibt auch Fäustlinge, den ich vorne abklappen kann. Dann habe ich dann die Finger frei und kann sie wieder zumachen, wenn ich dann wieder stehe. Und dann kann ich meine Hände ganz gut warm halten. Was ich auch ganz gut finde, sind so kleine Wärmepads, die ich dann in die Handschuhe reinschieben kann, den Handrücken erwärmen. Also das fand ich ganz, ganz interessant. Also ich bin auch einer, der immer so ein bisschen fröstlich unterwegs ist. Insofern finde ich, das ist immer ganz angenehm, wenn es eine warme Lösung gibt. Ja, dann haben wir noch die nächste Frage, die zur Technik. Die Einstellung vom Fokus, braucht man das Autofokus-Sinn? Ich glaube mal weniger nicht, oder eher mal nicht. Was muss ich da beachten, um eine vernünftige Aufnahme zu machen?
Ja, also ein scharfes Bild zu kriegen, das ist schon echt eine Herausforderung. Der Autofokus ist völlig überfordert mit Polarlicht und es ist auch so duster, dass man ganz große Schwierigkeiten haben wird, den überhaupt zu benutzen. Also manchmal hat man halt die Möglichkeit, eine sogenannte Ersatzmessung zu machen. Das heißt, ich schalte den Autofokus zunächst mal ein, dann suche ich mir irgendwas, was halbwegs hell ist. Also zum Beispiel, ich hatte ja eben gesagt, man schaut nach Norden und möglichst da, wo kein Störlicht ist. Das heißt aber in seinem Rücken, also nach Süden, da kann ja vielleicht eine Ortschaft in der Nähe sein oder ein Haus oder eine Straße oder irgendwas. Dann drehe ich mich rum, fokussiere auf das, was ziemlich weit weg ist und beim Weitwinkelobjektiv kommt bei Sachen, die irgendwie über 100 Meter entfernt sind, 20 Meter reicht manchmal schon, dann ist das ja im Grunde schon fast unendlich. Das heißt, darauf stelle ich scharf, schalte dann meinen Autofokus aus, drehe mich rum, baue das Bild wieder so auf, wie ich haben möchte, muss jetzt nur höllisch aufpassen, dass ich nicht den manuellen Fokusring antatsche. Also Finger weg vom Objektiv heißt es dann im Grunde in dem Augenblick, wo ich den Autofokus ausgeschaltet habe. Fotografiere also mit diesem Ergebnis der Ersatzmessung. Das funktioniert relativ gut, aber ich muss halt immer dran denken, das regelmäßig zu wiederholen. Also ich kann jetzt nicht 3 Stunden mit glauben, dass der Fokus bleibt. Also Temperaturveränderungen, doch mal dran touchen, ab und zu muss ich mal den Bildausschnitt ändern. Man sollte dann schon in regelmäßigen Abständen den Fokus mal überprüfen. Das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, das ist so das, was die Astrofotografen mit großer Begeisterung tun. Das muss man aber auch ein bisschen üben. Die schalten gleich den Autofokus aus, fokussieren manuell. Und bei unseren Digitalkameras gibt es ja immer die Möglichkeit, wenn man auf manuellen Fokus geschaltet hat, hinten im Bild rein zu zoomen, also einen kleinen Ausschnitt aus dem Bild sich anzeigen zu lassen auf dem Display. Die suchen sich dann einen besonders hellen Stern. Also im Winter hat man oft den Orion ja irgendwo am Himmel stehen. Also Orion ist ein gerne genutztes Sternbild des Orion, gerne genutztes Scharfstellhilfsmittel. Man zoomt dann halt so dicht ran, wie man kann und dreht so lange am Fokusring, bis man meint, hinten auf dem Display, dass die Sterne so halbwegs punktförmig rüberkommen. Ist auch eine Möglichkeit, muss man aber ein bisschen üben, kann man aber auch üben. Da muss man ja nicht in der Polarnacht üben. Das würde ich dann, wenn man diesen Fokus-Trick nutzen möchte, würde ich wirklich empfehlen, das zu Hause einfach mal zu machen. In der klaren Nacht mal rausgehen, vor allem wenn es dann nicht ganz so knacke kalt ist, da kann man das auch mit bloßen Fingern mal machen und einfach mal trainieren, ob das klappt. Und wenn man sagt, jawohl, das klappt, da komme ich gut zurecht, ist das eigentlich noch das sicherste Verfahren, weil man dafür nicht in eine andere Richtung zielen muss. Und das gelegentlich dann halt zu überprüfen, also mit der Sucherlupe reinzuzoomen, gucken, sind die Sterne noch punktförmig, dann ist man mit der Schärfe eigentlich auf der richtigen Seite.
Eine Möglichkeit wäre doch auch, ich nehme ein manuell fokussiertes Objektiv, drehe einfach unendlich und das war es dann gewesen. Ich habe ja meinen Anschlag, da habe ich gar kein Problem damit.
Das ist natürlich ganz große Klasse, also wenn man sowas noch hat, ein manuell zu fokussierendes Objektiv, das wirklich einen zuverlässig funktionierenden Anschlag auf unendlich hat, gibt es einige. Also ich habe noch ein paar alte Leicas im Schrank, zum Beispiel 2,8 15 mm von R, da funktioniert das super. Es funktioniert tatsächlich nicht unbedingt mit jedem manuell zu fokussierenden Objektiv. Das hängt ein bisschen davon ab, wie das gebaut ist, wie lang der Einstellweg ist. Also wenn man einen sehr langen Einstellweg hat, also wirklich viel drehen muss, um scharf zu stellen, dann ist das funktioniert oft recht ordentlich. Da kann man also wirklich sagen, Anschlag auf unendlich, tolle Sache, wenn man solche Objektive noch hat. Eine gute Gelegenheit, Altglas mal wieder zum Einsatz zu bringen.
Ja, wobei ich denke, da muss man auch trotzdem mal vorher zu Hause probiert haben, ob es wirklich so funktioniert. Es gibt auch Objektive, die eben überfokussieren. Wenn ich auf unendlich drehe, dann habe ich kein unendlich, sondern ein bisschen wieder etwas daneben. Das ist vom Hersteller auch manchmal so gewollt gewesen, damals in der Konstruktion. Also auch da muss man aufpassen. Ich denke, auch da gilt es mal zu Hause mal schon testen. Funktioniert meine Technik, die ich da mitnehmen möchte, auch wirklich so, wie ich mir das vorstelle, damit ich es so einsetzen kann?
Ja, Ja, unbedingt. Also das kann man nicht ungetestet ausprobieren, einfach verwenden. Also man muss es unbedingt vorher ausprobieren. Und da hilft halt wirklich, man sollte es aber wirklich auch nachts dann ausprobieren. Und kleiner Tipp noch am Rande. Das habe ich selber auch mal falsch gemacht. Habe ich bei einer Kamera immer gedacht, verdammt nochmal, warum macht die denn nur unscharfe Bilder in der Nacht? Wenn man die Kamera aufs Stativ gepackt hat, ist es klug, den Bildstabilisator auszuschalten. Also dafür gibt es extra die Funktion Bildstabilisator aus. Es gibt tatsächlich einige Kameras, wenn man dann auf dem Stativ arbeitet und den Bildstabilisator eingeschaltet hat, wird alles nur unscharf. Also das ist auch eine wichtige Sache, die man bedenken muss bei so einem Test. Bildstabilisator aus, wenn es auf dem Stativ steht.
Gut, also dann haben wir die Belichtung haben wir jetzt mal besprochen, den Fokus haben wir auch besprochen. Jetzt habe ich meine Bilder gemacht. Tut es, wenn ich JPEG-Aufnahmen mache, oder gibt's, macht eine RAW-Datei mehr Sinn? Also wir sind ja zwischenzeitlich bei vielen neuen Kameras so, dass ich nicht mehr zwingend eine RAW-Datei brauche, weil die JPEG-Entwicklung in der Kamera sehr, sehr gut geworden ist. Aber ich glaube, bei Polarlichtaufnahmen, da hört es ein bisschen auf. Da glaube ich, da muss man was anderes machen.
Also ich empfehle bei Polarlicht tatsächlich die RAW-Aufnahme. Das ist natürlich auch ein Fall zum Ausprobieren. Man muss immer bedenken, dass die Entwicklung in der Kamera ist ja ein Prozess, der zwingend passieren muss. Also jede Kamera nimmt zunächst ein RAW-Bild aus, es muss irgendwie entwickelt werden. Und die Automatik in der Kamera, die ist halt, wird immer besser für Standardmotive. Also je normaler, will ich mal sagen, ein Motiv ist, desto besser klappt das mit der Entwicklung in der Kamera. Nun ist Polarlicht, würde ich mal sagen, aus kameratechnischer Sicht so ziemlich die ungewöhnlichste Lichtsituation, die man sich nur vorstellen kann. Und das geht halt häufig nicht optimal. Da sind die Kontraste zu groß. Die feinen Details werden oft einfach komplett ignoriert. Also gerade wenn man so die ganz schwachen Polarlicht, die feinen Strukturen noch herausarbeiten möchte, die tatsächlich ja da sind, die man aber so direkt beim JPEG-Bild nicht geliefert bekommt, dann ist es halt wirklich angesagt, eine RAW-Entwicklung zu machen. Behutsam, es macht sicherlich keinen Sinn, da noch die Farben bis zum Abwinken reinzudrehen und zu verstärken. Das wirkt dann irgendwann auch völlig unrealistisch. Also man denkt, man sollte schon immer den Anspruch haben, dass das, was man da tut, ungefähr dem entspricht, was auch wirklich da war. Aber um das zumindest zu zeigen, was wirklich da war, ist eine RAW-Entwicklung heute, zumindest mit allen Kameras, die ich so kenne, ja doch eine empfehlenswerte Angelegenheit.
Ich habe ja zumindest noch eine Option. Ich kann ja auch einstellen, dass ich JPEG-Daten und RAW-Daten mache. Dann habe ich immer die RAW-Datei als Möglichkeit. Auch wenn ich wenig Übung mit RAW-Dateien habe, kann ich das ja machen. Habe dann die Möglichkeit, es noch zu tun, wenn ich nicht der große Crack bin in der Bildbearbeitung.
Ja, da hast du natürlich recht. Also RAW und JPEG beides aufzuzeichnen, ist eigentlich die klügste Idee. Das hindert einen vielleicht auch manchmal so ein bisschen daran, bei der RAW-Entwicklung die Sache zu übertreiben. Denn anders als bei der normalen Fotografie hat man ja beim Polarlichtfotografieren nicht die Möglichkeit, das entwickelte Bild dann mit der eigenen Erinnerung zu vergleichen. Denn im Grunde hat man ja häufig, oder müsste dann, wenn man das tun würde, müsste man ja dann die Farbsättigung ganz rausregeln, weil man mit bloßem Auge eben leider, je nachdem wie stark das Polarlicht oder schwach das Polarlicht ist, das Ganze nur in Schwarz-Weiß sieht. Da kann man sagen, ja, so habe ich es halt gesehen, es ist dann aber eben nur eine relativ langweilige Wolke da oben am Himmel. Wenn man ein Schwarz-Weiß-Bild macht, hat man ja nicht die Realität. Also real ist das Polarlicht farbig, aber man darf es halt auch nicht übertreiben. Und da ist das ganz gut, so eine Referenz zu haben mit dem JPEG-Bild. Wenn man dann überlegt, ja, welchen Regler bei der RAW-Entwicklung nehme ich denn überhaupt, da ist eine gute Idee, halt tatsächlich mal so ein bisschen die Tiefen aufzuhellen, zu gucken, welche Farben kommen denn da. Dann orientiert man sich am besten am Grün. Also die grüne Farbe des Polarlichtes ist fast immer mit dabei. Das ist der Sauerstoff, der dort leuchtet, in geringer Höhe. Und das ist halt ein ganz sattes, mittleres Grün. Und wenn man jetzt zum einen die Farbtemperatur und dann eben die Farbigkeit, also den Balanceregler zwischen Grün und Magenta, so einpegelt, dass eben der Grünton wirklich so ein mittleres, normales Grün ist, dann landen alle anderen Farben eigentlich auch automatisch da, wo sie in der Realität wirklich gewesen sind. Und ich empfehle dringend, es dabei zu belassen. Also jetzt nicht noch groß in irgendwelche anderen Regler ranzugehen. Klarheit kann man eventuell etwas erhöhen, um die Strukturen noch besser sichtbar zu machen. Aber irgendwie groß in irgendwelche Farbkanäle reinzugehen, dann irgendwelche Töne da noch zusätzlich reinzudrehen, Das ist ja im Grunde Malerei. Das hat dann nichts mehr mit Fotografie zu tun. Und deswegen würde ich sagen, lasst mal besser die Finger davon. Also wirklich nur eben die was die Farben anbetrifft, nur die beiden Regler, Farbigkeit und Farbtemperatur zu benutzen. Dann bekommt man auch authentische, das Erlebnis wiedergebende Bilder.
Aber ansonsten, glaube ich, haben wir so weitgehend jetzt alles besprochen, was Polarlichtfotografie anbetrifft. Die ergänzenden Infos dazu gibt es dann nachher in unseren Shownotes. Schön, dass ihr dabei wart. Und in unserer nächsten Folge geht es dann um Fotografieren bei jedem Wetter.
Ja, vielen Dank und ganz viel Spaß beim Polarlichtfotografieren in Zukunft.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.